und auch jetzt auf Gottes Wort hören dürfen. Unser Sohn Samuel hat vor einigen Wochen geheiratet und während der Traupredigt erzählte der Pastor, dass er Braut und Bräutigam eine Hausaufgabe gegeben hatte, nämlich beide sollten jeweils 10 Dinge aufschreiben, die man an dem anderen schätzt. Ich komme später nochmal darauf zurück. Ja, bei unserer fortlaufenden Betrachtung des ersten Buches Mose sind wir mittlerweile bei Kapitel 26 und somit bei Isaak angekommen. Ihr könnt dieses Kapitel schon mal aufschlagen, ich werde es gleich vorlesen. Und wenn wir dieses Kapitel lesen, dann werdet ihr denken, ja, so manches habe ich doch schon mal gehört. Ich hoffe zumindest, dass ihr das feststellt, weil das, was wir lesen werden, haben wir vieles bei Abraham schon mal gesehen. Vielleicht habt ihr euch über meine Einleitung gewundert heute Morgen, weil als ich das letzte Mal über Abraham gepredigt hatte, hatte ich genau das Gleiche gesagt. Und eigentlich habe ich erwartet, dass sich jemand meldet und sagt, Moment mal, das hast du doch schon mal erzählt. Der Simon hat es gemerkt und sicherlich einige andere auch. Aber das werden wir jetzt feststellen, die Geschichte wiederholt sich ein Stück weit. Und wenn wir jetzt Kapitel 26 lesen, werden wir hoffentlich einige Dinge entdecken, die wir schon mal gesehen hatten. Also schlagen wir auf, 1. Mose 26, ich lese jetzt das ganze Kapitel. Es kam aber eine Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Da erschien ihm der Herr und sprach, reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinem Samen mehren wie die Sterne des Himmels. Und ich will deinem Samen das ganze Land geben. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. So wohnte Isaak in Gera. Und als die Leute des Ortes nach seiner Frau fragten, da sprach er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau. Weil er dachte, die Leute an diesem Ort könnten mich um Rebekkas Willen töten. Denn sie war sehr schön. Und es geschah, als er sich längere Zeit dort aufhielt, da schaute Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster und bemerkte, wie Isaak mit seiner Frau Rebekka vertraut scherzte. Da rief Abimelech den Isaak und sprach, siehe, sie ist deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Isaak antwortete ihm, ich dachte, ich müsste vielleicht sterben um ihretwillen. Abimelech sprach, warum hast du uns das angetan? Vielleicht hätte jemand von dem Volk sich zu deiner Frau legen können, so hättest du eine Schuld auf uns gebracht. Da gebot Abimelech dem ganzen Volk und sprach, wer diesen Mann oder seine Frau antastet, der soll gewisslich sterben. Und Isaak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schafe und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abraham seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu Isaak, geh fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gera und wohnte dort. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten und die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal
und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gera stritten mit den Hirten Isaaks und sprachen: Das Wasser gehört uns. Da nannte er den Brunnen Esek, weil sie sich dort mit ihm gestritten hatten. Da gruben sie einen weiteren Brunnen, um den stritten sie auch. Darum nannte er ihn Sitna. Da brach er von dort auf und grub einen weiteren Brunnen, um den stritten sie sich nicht. Darum nannte er ihn Reshobot und sprach: Nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht, damit wir fruchtbar sein können im Land. Von dort zog er hinauf nach Beersheba. Und der Herr erschien ihm in einer Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams, meines Knechtes willen. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und er schlug dort sein Zelt auf und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Und Abimelech kam zu ihm von Gera mit Ahusat, seinem Freund, und Pischol, seinem Heerführer. Aber Isaak sprach zu ihnen: Warum kommt ihr zu mir, da ihr mich doch hasst und mich von euch weggetrieben habt? Sie sprachen: Wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Darum haben wir zu uns gesagt: Es soll ein Eid sein zwischen uns und dir, und wir wollen einen Bund mit dir machen, dass du uns keinen Schaden zufügst, wie auch wir dich nicht angetastet haben und dir nur Gutes taten und dich im Frieden haben ziehen lassen. Du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Da bereitete er ihnen ein Mahl, und sie aßen und tranken. Und am Morgen standen sie früh auf und schworen einander den Eid. Da ließ Isaak sie gehen, und sie zogen in Frieden weg von ihm. Und es geschah am selben Tag, da kamen Isaaks Knechte und sagten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sprachen zu ihm: Wir haben Wasser gefunden. Und er nannte ihn Scheba. Daher heißt der Ort Scheba bis zum heutigen Tag. Soweit. Ich möchte nochmal mit uns beten. Vater, wir haben jetzt einen langen Text gehört, und ich möchte dich bitten, dass wir verstehen einmal, worum es geht, aber auch zum anderen, dass wir aus diesen Begebenheiten etwas für uns persönlich mitnehmen und lernen können. Bitte schließe uns dein Wort auf und gib Gnade mir zum Reden und uns allen zum Hören. Amen. Ja. Das letzte Kapitel endete mit dem Tod Abrahams. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die biblische Geschichte nun mit einer anderen Person weitergeht. Dem Bibelleser wird aber auffallen, dass Isaak nur wenig Platz gewidmet wird. Während Mose nach der heutigen Gliederung der Bibel ganze 15 Kapitel für Abraham nutzte, kommt er bei Isaak mit einem Kapitel aus. Um dann wieder viel Platz für Jakob und dessen Kinder, insbesondere Josef, aufzuwenden. Nur in Kapitel 35 ist dann später noch einmal von Isaak die Rede, wenn es um dessen Heimgang geht. Unser heutiges Kapitel ist ein sogenannter Brückentext. Mose baut eine Brücke von Abraham zu Jakob, und diese Brücke geht über Isaak. Nach dem Tod Abrahams zeigt Mose auf, dass Isaak der Nachkomme ist, mit welchem Gott seine Segenslinie weiterführt. Wir hatten das letzte Mal in Kapitel 25, Vers 11 gelesen oder gehört: Und es geschah nach dem Tod Abrahams, da segnete Gott seinen Sohn Isaak. Ich möchte heute die Predigt in zwei Teile unterteilen. Im ersten Teil möchte ich einmal die Parallelen zwischen Isaak und Abraham noch einmal aufzeigen. Und im zweiten Teil möchte ich dann verdeutlichen, dass Isaak kein problemfreies Leben hatte, obwohl er einen so wichtigen Platz in dem Heilsplan Gottes einnahm. Ja, als ich eben diesen Text gelesen hatte, Kapitel, hat Hattet ihr da ein Déjà-vu-Erlebnis? Habt ihr da gedacht, das haben wir doch alles schon mal irgendwo gehört? Ich hoffe es. Dann habt ihr nämlich gut aufgepasst in den vergangenen Wochen und Monaten. Und ich habe mir gedacht, ich hatte ja gerade auch diesen Text aus Kapitel 21 vor einigen Wochen, wo Abraham einen Bund mit Abimelech geschlossen hat. Und ich habe mir gedacht, im Grunde könnte ich die gleiche Predigt noch einmal halten. Aber das mache ich nicht. Ich möchte heute auf etwas anderes eingehen. Aber möchte euch doch zunächst erstmal auf die Parallelen zwischen Abraham und Isaak hinweisen. Das Erste, was wir schon vor diesem Text gesehen hatten, dass Abrahams Frau Sarah unfruchtbar war und genauso Rebekka, die Frau von Isaak. Aber es gibt noch viel mehr Parallelen. Unser heutiges Kapitel beginnt mit einer Hungersnot, aufgrund derer Isaak nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister, zieht. Und bei Abraham war auch eine Hungersnot der Auslöser, dass er von Kanaan weggegangen ist, zunächst nach Ägypten und dann von Ägypten auch nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Wir sehen, dass der Segen, den Gott dem Abraham gegeben hat, nun fast wörtlich auf Isaak übergeht. Er verspricht ihm dieses Land, er verspricht ihm sehr viele Nachkommen, er verspricht ihm, dass durch ihn und seine Nachkommen alle Völker gesegnet werden. Und dann, was in diesem Text natürlich auffällt, Isaak gibt seine Frau als Schwester aus. Genau das hat Abraham auch getan, er hat es sogar zweimal getan, einmal in Ägypten und einmal gegenüber Abimelech. Und auch bei Isaak, wie bei Abraham, kommt es zur Unterredung mit dem König Abimelech. Beide wohnen im Land der Philister, aber dann kommt es auch immer wieder zu Streit. Die Philister sind neidisch auf sie. Abimelech, der König, kommt dann schließlich mit Pichol, dem Heerführer, bei beiden, zu Abraham und zu Isaak. Und beide Male bekennt er ausdrücklich und eindeutig: Wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Also er sagt es zu Abraham, er sagt es zu Isaak. Und deshalb fordert er sowohl Abraham als auch Isaak auf, einen Freundschafts- bzw. Friedensbund mit ihm zu schließen. Und beide Male schworen sie und beide Male ist es dieser Ort Beersheba, wo dieser Schwur stattfindet. Und dann heißt es schließlich, dass der Ort Beersheba sowohl für Abraham als auch für Isaak zur Stätte der Anbetung Gottes wurde. Also wir sehen hier ganz, ganz viele Parallelen und die Frage ist, warum schreibt denn Mose diese gleichen Dinge? Er hätte doch viele, viele andere Dinge schreiben können. Er hat es natürlich getan, weil Gott ihn entsprechend geleitet hatte. Und ich bin der Meinung, dass gerade diese Parallelen zeigen, die Fortführung der Geschichte von Abraham zu Isaak, dass Isaak wirklich in die Fußstapfen seines Vaters Abraham getreten ist. Es wird in diesem Kapitel deutlich, dass die Segenslinie von Abraham nun auf Isaak übergegangen ist. Nicht auf Ismael, den Erstgeborenen, nicht auf die anderen Kinder Abrahams, die ihn im hohen Alter geboren wurden. Nein, auf Isaak ruht die Verheißung Gottes. Wir erinnern uns daran, dass die ersten 5 Bücher Mose zuerst für die Israeliten geschrieben wurden. Und für die Israeliten war es wichtig zu sehen, woher kommen wir, wer sind wir, was haben wir denn für einen Auftrag, was ist unsere Aufgabe in der Welt, wozu hat uns Gott zu einem Volk gemacht? Und hier wird deutlich, ja, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Gott hat einen Plan mit uns. Gott möchte uns, ja, gebrauchen. Gott hatte Abraham erwählt, um dieses Volk zu gründen und durch dieses Volk seinen Heilsplan auszuführen. Die Berichte Moses zeigen eine Kontinuität der Ereignisse. Die Verheißung und der Segen geht von Abraham auf Isaak über und später von Isaak auf dessen Sohn Jakob und dann auf die 12 Stämme Israels. Also Israel und das wird Isaak und das wird in diesem Kapitel deutlich, ist der, der die Segenslinie Gottes weiterführt. Er ist der Mann, den Gott in seinem Heilsplan nun gebraucht. Er ist also ein ganz wichtiger Mann im Heilsplan Gottes. Aber wenn wir jetzt denken, weil er so eine wichtige Person ist, dann läuft in seinem Leben alles glatt, dann haben wir uns getäuscht. Und das möchte ich mit euch heute ein bisschen aufrollen und anschauen, nämlich drei Punkte ansehen, die in seinem Leben überhaupt nicht so gut gelaufen sind. Das erste lesen wir gleich in Vers 1 und jetzt sind wir für die, die mitschreiben und ein bisschen Gliederung brauchen, beim zweiten Teil der Predigt. Und derjenige, der dann die CD beschriftet, ich habe die überschrieben mit Pleiten, Pech und Pannen. Also das ist das, was wir jetzt bei Isaak sehen. Das erste, gerade in Vers 1, ist von einer Hungersnot die Rede. Isaak litt unter einer Hungersnot. Vers 1, es kam aber eine Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Sowohl Abraham als auch Isaak waren von einer Hungersnot betroffen. Und diese Hungersnot war richtig schwer. Also ich sage ja auch manchmal zu meiner Frau, ich habe Hunger. Aber das ist kein Hunger, sondern das ist ein bisschen Appetit oder da ist wieder ein bisschen Platz. Aber hier ist von der echten Hungersnot die Rede. Wir Jüngeren kennen das nicht, ne? Wir Jüngeren wissen nicht, was Hunger ist. Aber wenn wir die Leute fragen, die zum Beispiel in den Kriegszeiten gelebt haben, die wissen noch, was Hunger ist. Und diese Hungersnot hier bei Isaak, die war so schlimm, dass sie eben das Land Kanaan verlassen mussten. Abraham zog nach Ägypten. Und das hatte Isaak auch vor, aber Gott verhinderte dies und schickte ihn zu den Philistern. Nun, ich möchte zuerst einmal eure Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass Isaak unter einer Hungersnot litt. Isaak war zur damaligen Zeit die wichtigste Person im Heilsplan Gottes. Und trotzdem erlebte etwas in seinem Leben, das nicht angenehm war. Sowohl Abraham als auch Isaak waren die Gesegneten des Herrn. Sie waren die wichtigsten Personen damals für Gott, durch die Gott seinen Plan ausführen wollte und das auch tat. Und dennoch litten beide unter einer Hungersnot. Ich denke, das müssen wir einfach erstmal aufnehmen. Weil manchmal lesen wir Dinge und wir lesen nur das, was wir lesen wollen. Wir lesen nämlich, ja, Abraham war gesegnet vom Herrn und wir lesen von seinem Reichtum. Und Isaak, bei Isaak lesen wir das Gleiche. Aber hier müssen wir wirklich erstmal feststellen und das aufnehmen, ja, sie litten unter einer Hungersnot. Ich betone das deshalb, weil heute manche Leute lehren, dass Christen niemals Mangel leiden dürfen. Das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Sie lehren, Christen hätten einen Anspruch auf Gesundheit, auf Reichtum und auf Wohlstand. Und deswegen nennt man das das Wohlstandsevangelium. Und diese Leute nehmen dann gerade häufig Abraham als Beispiel, weil er ja gesegnet war und weil er so reich war. Aber sie überlesen anscheinend, dass er auch hier eine Hungersnot erlebte. Ich möchte es nochmal betonen. Beide, Abraham und Isaak, waren von einer Hungersnot betroffen. Obwohl sie für Gott so wichtig waren, hatten sie trotzdem Nöte. Sie waren genauso von der Hungersnot betroffen, wie die Menschen, die Gott nicht kannten, die von Gott nichts wissen wollten. In Kanaan war eine Hungersnot, unter denen alle Einwohner, einschließlich der Patriarchen, litten. Und das macht mir deutlich, dass Gläubige keine Sonderstellung haben. Menschen, die im Plan Gottes sind, werden nicht anders behandelt als andere, sondern sie teilen oft das Los des Landes oder der Gesellschaft, in denen sie leben. Ne? Wenn wir jetzt über die Regierungsbildung nachdenken, wir alle haben die gleiche Regierung, egal ob wir Christen sind oder nicht. Gott sagt, oder Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 45, der Herr lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wer von euch hat einen Garten zu Hause? Von Fritz weiß ich es, aber bei manchen anderen wusste ich es nicht. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nur bei euch im Garten regnet, weil ihr fromm seid oder weil ihr in den Gottesdienst geht. Es wird genauso bei deinem Nachbar regnen oder nicht regnen. Da gibt es jetzt keine Sonderbehandlung. Aber ich möchte einen Schritt weitergehen. In gleicher Weise werden wir als Gläubige auch nicht von Leiden, Katastrophen und Krankheiten verschont. Die Christen können genauso dement werden wie andere Menschen. Wir können genauso an Krebs erkranken wie andere Menschen. Wir können genauso Depressionen bekommen. Wir können genauso unsere Arbeit verlieren. Wir können genauso arm sein. Also da gibt es jetzt keine Sonderstellung, nur weil wir Christen sind, dass jetzt alles glatt läuft. Und ich glaube, das ist erstmal eine wichtige Aussage, die wir hier auch mitnehmen dürfen und feststellen dürfen. Aber dann geht der Text weiter. Und wenn ihr aufgepasst habt, dann wird in diesem ganzen Abschnitt, den wir eben gelesen haben, dreimal die Aussage gemacht, ich will mit dir sein. Ich will dich segnen. Also obwohl er in einer Hungersnot war, hat er trotzdem den Zuspruch Gottes. Gott gibt dem Isaak Zusagen, Gott will mit Isaak sein. Gott bewahrt ihn nicht vor der Hungersnot, aber Gott ist mit Isaak in dieser Situation. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir ruhig mal dieses Beispiel, wenn du deinen Job verloren hast, dann bedeutet das nicht, dass dich Gott verlassen hat. Wenn du plötzlich unter einer schweren Krankheit leidest, dann bedeutet das nicht, dass dich Gott verlassen hat. Wenn du Depressionen hast, bedeutet das nicht, dass Gott dich verlassen hat. Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen, so wie wir es heute immer wieder gesehen und gehört haben? Hast du Jesus dein Leben anvertraut? Dann darfst du wissen, er ist auch in diesen schweren Zeiten bei dir. Gott ist auch bei dir, wenn es Katastrophen gibt und wenn die Welt vielleicht scheinbar über dir zusammenzubrechen scheint. Und so gibt Gott dem Isaak die größten Verheißungen. Er sagt, er lenkt den Blick auf das, was Gott durch ihn, durch dieses Volk erreichen will. Er verspricht ihm das Land, er verspricht ihm ihn zu einem großen Volk zu machen. Und er sagt, ich mache das wegen Abraham, weil Abraham gehorsam war. Nicht, weil du jetzt so unbedingt so ein toller Kerl bist, sondern ich mache das wegen Abraham, weil ich Abraham erwählt habe. Und ich möchte auch unseren Blick ein bisschen weglenken von den negativen Dingen, die wir scheinbar haben. Also wir wissen ja immer wieder, es gibt Krankheiten. Wir teilen das bei unseren Gebetsanliegen regelmäßig aus. Wir beten auch dafür. Wir wissen um finanzielle Nöte. Wir wissen um Arbeitslosigkeit. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite wollen wir nicht vergessen, wie groß der Segen ist, den Gott uns gegeben hat. Er hat uns so viel Gutes gegeben. Er hat uns so viele Verheißungen gegeben. Genau wie Isaak auch hier Verheißungen bekommen hatte. Und vielleicht erinnert ihr euch jetzt nochmal an die letzte Predigt, wo ich auch von meinem Sohn erzählt hatte, wo ich dann sagte, naja, schreib doch mal 10 Punkte auf, die dir an deinem Ehepartner gefallen. Und damals hatte ich die Hausaufgabe gegeben, schreib doch mal 10 Eigenschaften oder Wesensmerkmale Gottes auf. Er hat es gemacht. Okay. Heute gibt es auch wieder eine Hausaufgabe. Schreib doch mal 10 Segnungen auf, die wir als Christen von Gott bekommen haben. Zum Beispiel, in ihm haben wir Sündenvergebung. In Christus haben wir Sündenvergebung. Und das ist unabhängig davon, ob ich krank bin oder gesund bin. Das ist eine Segnung, auf die kann ich mich verlassen, auf die kann ich bauen. Und deswegen ist es gut, gerade wenn wir auch Notsituationen haben, auf der anderen Seite zu sehen, es gibt so viele Dinge, mit denen Gott mich gesegnet hat. Ich weiß, wie es manchmal ist. Wir konzentrieren uns auf diese eine Sache und merken, ich bin krank und wir zweifeln an der Liebe Gottes und wir denken, Gott hat uns verlassen.
Und es ist wichtig, daran festzuhalten, was er uns verheißen hat und welche Verheißungen er uns gegeben hat. Und die bleiben. Warum? Weil sie nicht von mir abhängig sind, sondern weil sie in Christus sind. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt, ja, 5 oder 10 Segnungen zu finden, dann schlagt das erste Kapitel des Epheserbriefes auf. Da werden uns ganz viele Dinge genannt von den Segnungen, die Gott uns gegeben hat. Fassen wir den ersten Punkt zusammen. Als Christen werden wir nicht unbedingt vor Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfällen und anderen Nöten verschont. Aber als Christen wissen wir in diesen Situationen einmal um die Gegenwart Gottes und zweitens dürfen wir uns trotz mancher Not über die vielen Segnungen freuen, die wir durch Gott in Christus haben. Das war die Hungersnot. Wir kommen zum zweiten, nämlich von Isaaks Schwächen bzw. Sünden. Das wird uns nämlich auch in diesem Abschnitt noch einmal gesagt. Ich lese nochmal ab Vers 6. So wohnte Isaak in Gera. Als die Leute des Ortes nach seiner Frau fragten, da sprach er: Sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen: Sie ist meine Frau, weil er dachte, die Leute an diesem Ort könnten mich um Rebekkas Willen töten, denn sie war sehr schön. Dieser Mann Gottes, dem hier deutlich wird, er hat einen so wichtigen Plan oder eine wichtige Rolle in dem Heilsplan Gottes. Mose schreibt von seinen Schwächen, Mose schreibt von seinen Sünden. Aus Angst vor den Menschen, aus Angst um sein Leben, sagte er nicht die Wahrheit. Wenngleich Gott Isaak die größten Verheißungen gegeben hatte, wenngleich er den extrem wichtigen Platz in Gottes Heilsplan einnahm, so war er doch sündig und schwach. Und genau das Gleiche hatten wir bei Abraham gesehen. Sie beide logen, weil sie dachten, dadurch kann ich mein Leben beschützen. Dadurch kann ich mich irgendwie aus der Situation retten. Sie nahmen in Kauf, dass ihre Frau ihnen weggenommen wird und dass andere mit ihnen schlafen oder sie zur Frau nehmen. Also sie nahmen ganz bewusst Dinge in Kauf, von denen sie wussten, das möchte Gott überhaupt nicht. Und was wir hier in diesem Text sehen, ist, Gott gebraucht Isaak nicht, weil er ohne Sünde war. Wir können sogar sagen, Gott gebrauchte Isaak, obwohl er Sünder war. Gott gebrauchte Isaak nicht, weil er so ein Überflieger war, sondern Gott gebrauchte ihn, obwohl er schwach war. Wenn wir die biblische Geschichtsschreibung lesen, dann sehen wir bei den größten Gottesmännern, egal ob das Abraham oder Isaak, Mose oder David ist, dass sie nicht vollkommen waren. Sie waren Sünder und sie sind in Sünde gefallen. Gott wusste das und trotzdem gebrauchte sie, um seinen Plan mit ihnen auszuführen. Aber um für uns das Heil zu erwerben, musste einer kommen, der ohne Sünde war. Da musste Gott selbst Mensch werden. Da musste Christus kommen. Und deswegen konzentrieren wir uns immer wieder auf den Herrn Jesus Christus. Aber wenn wir auf uns schauen, wenn wir auf die Gottesmänner schauen, dann sehen wir, sie alle hatten Schwachheit. Sie alle hatten Sünden. Und da geht es mir und ich weiß jedem von uns, meine ich, meine Sicherheit zu finden in meiner Schlauheit, dass ich mich irgendwo rausrede, in meinem Geld, in irgendwelchen Beziehungen, die nicht gut sind. Da verleugne ich Gott und fürchte mich vor Menschen und vor Umständen. Möglicherweise deckt der König Abimelech die Lüge Isaaks auf und er stellt ihn zur Rede. Er schaut aus dem Fenster und er sieht die zwei. Was Isaak und Rebekka da miteinander gemacht haben, das weiß ich nicht. Aber hier steht in unserem Text, sie scherzten vertraut. Und auf jeden Fall war dem König Abimelech sofort klar, als er da aus dem Fenster guckte, die zwei sind keine Geschwister.
Die zwei sind Mann und Frau, die gehören zusammen. Und dann stellt er ihn zur Rede und ja, wirft ihm vor, du hast Unrecht gehandelt uns gegenüber. Und das ist manchmal ein bisschen paradox. Dieser Gottesmann denkt, die sind gottlos und deswegen versucht er sein Leben zu retten. Und dieser gottlose König sagt dann, wir kennen die Gebote Gottes, wir wissen, dass Ehebruch Sünde ist und du verleitest uns fast dazu. Und er weist ihn zurecht. Manchmal ist es demütigend, wenn uns gerade ein Ungläubiger zurechtweist, oder? Aber die Leute wissen ganz genau, wie wir als Christen leben sollten. Und manchmal entdecken sie auch Dinge bei uns, die nicht in Ordnung sind. Es ist zwar demütigend, aber auf der anderen Seite ist es gut, wenn sie es ansprechen, oder? Schöner wäre es natürlich, wenn sie nichts an uns finden würden, aber wir sind eben keine Vollkommenen. Wir auch haben alle unsere Schwächen und wir haben alle unsere Sünden. Wir haben alle unsere täglichen Kämpfe und von daher ist es gut, wenn wir zurechtgewiesen werden. Als Gemeinde haben wir auch die Aufgabe, uns gegenseitig zu helfen. Und ich weiß, es fällt keinem leicht, wenn jemand anders zu ihm kommt und sagt, hör mal, ich habe bei dir etwas gesehen, was nicht in Ordnung ist. Aber wir leben nun mal eng zusammen und wir kriegen Dinge untereinander mit. Mancher wird vielleicht sagen, Stefan, bei dir ist mir eingefallen, du redest öfters negativ über andere Leute. Und dann ist es doch gut, wenn derjenige kommt und er spricht es an. Was ich nicht möchte, ist, dass wir wie so Detektive auf die Suche gehen, wann können wir jetzt was von dem Nächsten entdecken. Aber es bleibt nicht aus, dass wir Sünden und Schwachheiten entdecken, oder? Und ich glaube, was ich zumindest brauche, ist eine Haltung, dass ich mir von dem Bruder oder von der Schwester oder der Frau etwas sage. Ich gleich auf eine Abwehrhaltung gehe, sondern dass ich sage, ich denke mal drüber nach. Und wenn ich ehrlich bin, ja, du hast recht, das ist nicht in Ordnung, dass ich schlecht über andere rede zum Beispiel oder dass ich bestimmte Dinge tue oder nicht tue. Im Leben Isaaks sehen wir, dass es nicht immer alles glatt läuft. Aber ich glaube, das ist doch wichtig, dass wir uns etwas sagen lassen. Und das soll der zweite Punkt sein. Wir haben die Schwäche bei Isaak gesehen, wir kennen sicherlich alle unsere Schwachstellen in unserem eigenen Leben. Meistens brauche ich ja gar nicht meine Frau, dass sie mir sagt, was bei mir nicht läuft. Ich weiß es ja selbst. Aber dann zu sehen, das scheidet mich dennoch nicht von Gottes Plan. Gott kann mich trotzdem gebrauchen, aber auf der anderen Seite will ich natürlich lernen, mich zu verändern. Ich brauche Charakterbildung. Und ja, das soll dieser Punkt sein. Zum dritten Problem kommen wir dann ab Vers 12. Wir lesen nämlich von Neid und Streit und Feindschaft. Und Isaak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schaf und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Und sie schütteten den Brunnen zu und sie vertrieben ihn und sie machten ihm das Leben schwer. So, das war jetzt meine Ergänzung. Ja, nach der Hungersnot geht es ihm aber wieder nicht gut. Und wir lesen auch den Grund, denn der Herr segnete ihn. Jetzt dürfen wir nicht zu dem Umkehrschluss kommen, dass jeder, der reich ist, auch von Gott gesegnet ist. Genauso wenig wie jeder Gesunde gesund ist, weil er von Gott gesegnet ist. Also wir können nicht diese Maßstab anreichen, bin ich gesund, bin ich reich, dann bin ich ein Gesegneter von Gott. Aber hier war es so, dass er eben reich und war und es gut ging, weil Gott ihn segnete. Und die Philister merkten gleich, dass dieser Fremdling seinen Reichtum ja auf ihre Kosten gewonnen hatte. Es waren ja schließlich ihre Wasserbrunnen, die er brauchte. Es war ja schließlich ihr Land und ihr Gras, das die Kühe beweideten oder welche Tiere auch immer das waren. Und das müssen wir auch feststellen, obwohl oder gerade weil Isaak von Gott gesegnet wurde, hatte er Feinde, die ihm das Leben schwer machten. Gerade weil Gott ihn gesegnet hatte, hatte er diese Feinde. Und wie löst Isaak das Problem? Er löst es, indem er sich zurückzieht. Er weicht ihnen aus. Er geht nicht auf Konfrontation, er geht ein Stück weit zurück und sucht einen Ort, wo er in Frieden leben kann. Auch als Christen können wir in ähnliche Schwierigkeiten geraten. Manchmal ist es gerade die Tatsache, dass wir Christen sind, die zu Mobbing, Feindschaft oder Benachteiligung. Jesus hat gesagt und er macht deutlich, dass manche Menschen uns hassen werden oder können. Und das gehört zu Kosten der Nachfolge. Wir werden nicht nur Freunde haben, wenn wir Jesus nachfolgen. Viele unserer Geschwister, zum Beispiel in Nordkorea, leiden Bedrängnis und Verfolgung allein, weil sie an Jesus Christus glauben. Diese werden oder andere werden gemieden und einen Streit, eben weil sie fromm oder anders sind, weil sie so leben möchten, wie Gott das in seinem Wort sagt. Aber wir werden uns in einem solchen Fall verhalten. Isaak wird berichtet, dass er wegging. Mose beschreibt, was Isaak tat, aber er schreibt es nicht vor, wie wir uns verhalten sollen. Ich denke, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Manchmal ist es eine Lösung, uns zurückzuziehen. Manchmal ist es aber auch dran, in Konfliktsituationen durchzuschauen. Ich war jetzt mit einem befreundeten Arzt und er sagte mir, es gibt einen Kollegen, der macht mir das Leben schwer. Und ich glaube, das gibt es nicht nur bei Ärzten, außer Leute, die vielleicht in einem fremden Werk arbeiten, hat jeder, oder da gibt es vielleicht auch. Aber das kennen wir fast alle, die wir arbeiten. Es gibt immer mal jemanden, der macht uns das Leben schwer. Oder man hat einen Nachbarn, der macht einem das Leben schwer. Und da kann es eine Sache sein, dass man natürlich sagt, ich gehe in eine andere Stelle, ich gehe in ein anderes Krankenhaus. Aber in einem anderen Krankenhaus gibt es auch Kollegen, die einem vielleicht auch das Leben schwer machen. Und vielleicht ist es nicht unbedingt die Lösung, jedes Mal eine neue Stelle zu suchen oder jedes Mal eine neue Lösung zu suchen. Das kann schwierig sein. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, in denen man sich auch als Christ zurückziehen soll, muss. Gerade wenn es um Gewalt geht, um Missbrauch. Da ist das Leben. Das Leben muss geschützt werden. Die Seele muss geschützt werden. Und in manchen Situationen ist es dann wirklich nötig, die Flucht zu ergreifen und wegzugehen. Und nicht alles mit sich machen zu lassen, was andere denken, sie könnten machen. Wir sollen nicht aggressiv werden, aber wir dürfen das Leben schützen. Was wir auf jeden Fall machen dürfen, wir dürfen flüchten zu Gott. Wir können dann Druck auf uns kommt, wenn andere Menschen uns das Leben schwer machen, gehen wir zu Gott. Und wir lesen davon häufig, wie die Menschen, die Gott erwählt hat, wie ein David, der unter Druck und unter Not und unter Feindschaft litt, wie er zu Gott geflohen ist und er hat Gott sein Herz ausgeschüttet und er hat ihm gesagt, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich habe hier ein Problem, ich habe Not. Zum Beispiel Psalm 7, Vers 2. Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Hilf mir von all meinen Verfolgern und rette mich. Wenn andere dir das Leben schwer machen, dann flieh vor allen Dingen zu Gott und schütte dein Herz vor ihm aus. Dieser dritte Punkt sollte deutlich machen, ja, auch ein Mann wie Isaak hat dieser Mann Gottes, dieser Gesegnete des Herrn, in seinem Leben lief nicht alles glatt, er hatte Feinde. Und nun möchte ich zu einem weiteren und auch zu meinem letzten Punkt kommen. Bei all den Pleiten, bei all dem Pech und all den Pannen im Leben Isaaks, nach allen Katastrophen, Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten, kommt es auf etwas ganz anderes an.
Was ist das wirklich Wichtige im Leben Isaaks? Was ist das wirklich Wichtige in unserem Leben? Ich möchte euch zwei Verse vorlesen. Da erschien ihm der Herr und er sprach, Vers 2, ich will mit dir sein. Und dann Vers 28, da kommt Abimelech zu Isaak und er sagt, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Dass der Herr mit dir ist. Worauf kommt es im Leben an? Worauf kommt es in meinem Leben an? In meinem Leben kommt es darauf an, dass der Herr mit mir ist. Das ist das, was wirklich zählt. Das ist wichtiger als die Tatsache, dass ich einen vollen Kühlschrank habe. Das ist wichtiger als die Tatsache, dass ich gesund bin. Es ist wichtiger als eine Arbeitsstelle. Es ist wichtiger sogar als Freundschaft. Es ist das Wichtigste, dass ich sagen kann, dass ich weiß, der Herr ist mit mir. Und das ist der Unterschied zwischen Isaak und Abimelech und den anderen. Das konnte Isaak sagen, ich weiß, Gott ist mit mir. Und die anderen haben es bei ihm in seinem Leben gesehen und so bezeugt es auch die Schrift. Also kein sorgenfreies oder schmerzfreies Leben ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, Gott ist mit dir. Und dass Gott mit dir ist, das mach bitte nicht an deinen Umständen fest. Das hatte ich ja versucht deutlich zu machen. Also nicht, wenn du gesund bist oder wenn du reich bist, dann ist Gott mit dir. Sondern Gott ist mit dir, wenn du durch Christus mit Gott versöhnt bist. Ob Gott mit mir ist, ob Gott mit dir ist, macht sich an unserer Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, fest. Gott mit mir, und damit dieses Wirklichkeit werden kann, machte sich nämlich Gott auf den Weg zu uns. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Und die Ankündigung lautet, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Allein in dieser Person Christi, Jesu Christi, ist Gott mit uns. Dadurch wird es deutlich. Aber dass das dann Realität werden kann in unserem Leben, dazu braucht es die Versöhnung am Kreuz. Fritz hat das gesagt und vorgelesen bei der Abendmahlsfeier. Damit Gott wirklich mit mir ist, muss er nämlich mein Problem lösen, mein Sündenproblem. Das kennt man von Gott. Und weil Jesus am Kreuz für meine Sünde gestorben ist, hat er das, was mich von Gott trennt, weggenommen. Und ich darf mit Gott versöhnt sein. Römer 5, Vers 1, durch Jesus haben wir Frieden mit Gott. Wir sind versöhnt mit Gott. Und die Verheißung ist einfach da. Allen aber, die ihn aufnahmen, die Jesus Christus aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und dann haben wir die Gewissheit, dass Christus bei uns ist und dass Christus mit uns ist. Und das ist das wirklich Zentrale, dass Christus in unserem Leben ist. Und was ist, wenn wir dann, wie Isaak, doch nur durch Notsituationen müssen, wenn wir Hunger leiden oder an Krankheit leiden, wenn wir Feinde haben, die uns das Leben schwer machen und wir sind dafür verfolgen, wenn wir Ankläger haben, weil wir eben nicht perfekt sind, weil wir oft genug misstrauen und in Sünde fallen. Paulus hat sich auch über diese Frage Gedanken gemacht. Und er sagt, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wieso er uns mit ihm nicht aufhören? Lass uns nochmal zurückblicken auf den Tag. Isaak hatte versagt. Er hatte gelogen. Er hatte seine Frau hergegeben. Es gibt genügend Anklagepunkte, wo man sagen kann, du hast wirklich falsch gehandelt.
Wenn ich das anschaue, dann gibt es jede Menge Dinge, für die Gott mich anklagen könnte. Es gibt sehr viel Belastungsmaterial gegen mich, um mich zu verurteilen. Aber was ist Gottes Antwort? Vers 33. Wenn wir die Auserwählten Gottes Anklage erheben, Gott ist es doch, der rechtfertigt. Er will verurteilen. Christus ist es, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der für uns eintritt. Christus ist für uns und er tritt für uns ein. Er ist am Kreuz gestorben, da hat er unser Sündenproblem gelöst. Und deswegen werde ich vor Gott nicht mehr angeklagt für meine Schuld und Sünde, weil Christus bezahlt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass Gott für uns ist, Jesus Christus. Und weil Gott für uns ist, weil er für unsere Sünde bezahlt hat, kann auch der Teufel uns nicht mehr anklagen. Er kann es versuchen, aber er hat keinen Erfolg. Was ist dann mit den Hungersnöten, mit den Krankheiten, mit den Feinden, die uns das Leben schwer machen? Darauf wir können uns scheiden von der Liebe des Christus. Trennung, Klammer auf, oder Angst, Verfolgung, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Nein, da gibt es nichts. Wir können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus erwiesen hat. Wenn Christus uns zu sich gezogen ist, wenn Christus uns angenommen hat, dann trennen uns diese Dinge und auch die Krankheit nicht von Gott. Gott ist für uns, das hat er Jesus Christus erwiesen. Diesen Beweis hat er am Kreuz erbracht. Dass Gott mit dir ist, kannst du nicht an deinen Umständen festmachen, sondern daran, dass du Jesus Christus mit Gott versöhnt bist. Denn durch ihn und in ihm ist Gott mit uns. Ich möchte schließen mit einem Lied, das ich gefunden habe von Paul Gerhardt. Das ist leider nicht in unserem Lied entdeckt. Er wiederholt diesen Gedanken mit seinen eigenen Worten. Das Lied heißt, ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt Christus zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun, der Feind und Widersacher? Und weiß und glaub ich es, ich bin so ohne Scheu, dass Gott der Höchste und Beste mein Freund und Vater sei. Und dass in allen Fällen er mir zur Rechten stehe und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus mein Grund. Das mache, dass ich finde, das ewige Wahrheit. An mir in meinem Leben ist nichts auf dieser Erd, was Christus mir gegeben. Das ist der Liebe wert. Nichts, nichts kann mich verdammen. Nichts nimmt mich in den Mund. Öl und ihre Flamme verstrahlen es. Kein Urteil mich erschreckt, kein Unheil mich betrübt. Weil mich mit Frieden wert, mein Vater mich liebt. Lass uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir haben heute gesehen, dass im Leben von Isaak nicht alles ist. Er hatte Hunger, er hatte Feinde und auch er selbst hat Fehler und Sünden begangen. Und was wir in seinem Leben sehen, Herr, war, dass du mit ihm gewesen bist, dass du ihn gesegnet hast. Und ich möchte dir dafür danken, dass wir das auch wissen dürfen, dass du durch Christus deinen Segen uns gegeben hast. Dass du durch Christus mit uns bist. Das ist das, was wirklich deine und danke für deinen Beistand und für die Tatsache, dass wir sagen dürfen, Gott ist mit uns in Christus. Amen.
Danke, Bruder, für diese Worte, dass du zu uns gesprochen hast, auch für Auslegung.